Ja, ich möchte, dass wir uns zu Beginn der Predigt ein wenig entspannen. Ich denke, es wird noch spannend genug werden. Dazu soll uns das beruhigende Blau auf diesem Bild ein bisschen helfen. Blau soll ja beruhigen, diese Farbe. Genießen Sie dabei auch die Weite dieser Aussicht und den ruhigen Wellengang des Meeres. Haben Sie das Bild so innerlich? Dann sind Sie vermutlich in etwa so entspannt wie dieser Zeitgenosse da auf dem Liegestuhl, hoffe ich zumindest. Und jetzt möchte ich gern, dass Sie so Ihre innere Kamera, ich nenne das mal so, aktivieren und einen kurzen Film über Ihr vergangenes Leben zu drehen. Das Thema dieses Films soll sich rund um eines Ihrer letzten schönsten Erlebnisse drehen. Aber jetzt bitte nicht so typisch deutsch denken, sonst ist das letzte Erlebnis von brennenden Zwiebeln in den Augen auch noch ein schönes Erlebnis. Das letzte schöne Erlebnis, war es vielleicht ein Geschenk, das Sie bekommen haben? Oder handelt es sich vielleicht um eine nette Geste oder eine Umarmung? Oder war es vielleicht auch der letzte Urlaub mit Freunden oder der Familie? Haben Sie so Ihren Kurzfilm vor Augen? Okay, dann möchte ich Sie in ein weiteres Bild hineinführen. Sie dürfen immer noch entspannt sein. Die Frage ist jetzt, was geht so in Ihnen vor? Was läuft für ein Film ab bei Ihnen, wenn Sie Folgendes lesen? Buße tun. Was macht er? Jetzt. Vielleicht war das so ein kalter Guss jetzt für den einen oder anderen. Mit einem Eimer voll kaltem Wasser, also wenn ich so in die Runde schaue, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere von seinen süßen Träumen direkt in einen Albtraum katapultiert wurde. Wer denkt bei Buße tun schon an Urlaub und totale Entspannung? Mit Buße tun, da verbindet man doch eher so Dinge wie vielleicht Bußgürtel oder Selbstkasteiung, Askese, Fastenzeit, Buß- und Bettag, Entsagung, Reue, oder? Also bei wem das der Fall ist, den wird die Aussage von Martin Luther jetzt vielleicht ein wenig überraschen, denn der soll mal gesagt haben, Buße tun ist ein fröhlich Geschäft. Nun, wenn man zum Beispiel so in die Geschichte des Buß- und Bettags hineinschaut, dann könnte das vielleicht sogar zutreffen. Im Jahr 1892 versuchte nämlich die preußische Landeskirche einen einheitlichen Buß- und Bettag einzuführen. Doch das wollte sich nicht so richtig durchsetzen und man konnte das an den Reaktionen feststellen, denn das Königreich Hannover reagierte auf diesen Versuch mit der Einführung einer echten Buß- und Bettags-Schlachtplatte, so zum Essen. Ging ein bisschen am ursprünglich gedachten vorbei, glaube ich, war vielleicht auch nicht so wirklich geistlich motiviert, aber es war zumindest Buße tun als fröhliches Geschäft. Oder zum Teil gibt es bis heute die sogenannten Kohl- und Pinkelfahrten am Buß- und Bettag, vor allem in Norddeutschland. Bei diesen Fahrten, da geht es aber weniger um Buße tun, sondern eher, das ist sowas Ähnliches wie diese Veranstaltungen rund um Vatertag, so eine Himmelfahrt. Bei diesen Fahrten wird zu Grünkohl und Prägenwurst eingeladen. Also auch hier wieder Buße tun als fröhlich Geschäft. Und wenn man es auf diese Beispiele reduziert, dann ist es das tatsächlich. Viel essen, viel trinken und vor allem fröhlich sein. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Buße tun als ein fröhliches Geschäft. Ist es nicht ungefähr genauso stimmig wie eine gut gelaunte Wurzelbehandlung beim Zahnarzt? Oder eine amüsante Darmspiegelung? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine gut gelaunte Wurzelbehandlung erlebt haben beim Zahnarzt. Also ich habe es noch nicht erlebt bis jetzt. Und doch bleibe ich dabei. Ich möchte diese Herausforderung annehmen und für diese Aussage Martin Luther so ein bisschen eine Lanze brechen heute. Und ich bin gespannt, wie der eine oder andere das nach der Predigt von Ihnen so sieht. Sie können mich hinterher ja auch darauf ansprechen. Also legen wir los. Dazu erzähle ich Ihnen zunächst eine kurze Geschichte aus meiner Ursprungsfamilie. Ist schon ein bisschen her. Damals ging einer meiner Vorfahren, ein Zöllner, in die örtliche Kirche. Und dort traf er auf einen hohen Geistlichen. Und als er diesen beten hörte, da traute er sich gar nicht so richtig in den Gottesdienstraum hinein. Er blieb deshalb im hinteren Bereich stehen und erstaunte Bauglötze. Wow, was hatte dieser Geistliche nicht alles zu bieten? Er war eine ehrliche Haut. Er war total treu gegenüber seiner Frau, verdiente sein Geld auf redliche Weise. Er fastete sogar zweimal die Woche und alles Geld, das er bekommen hat, hat er einen zehnten Teil weggelegt und an seine örtliche Kirche gegeben. Und all das hat er mitbekommen, mein Vorfahr, weil dieser Geistliche laut betete. Naja, was blieb da meinem Urahn noch übrig? Diesem unscheinbaren Volksverräter im Eingang der Kirche. Ja, wir waren Volksverräter, denn wir haben damals die Leute abgezockt und das Geld dann auf die eigenen Girokonten überwiesen. So waren wir damals. Aber irgendetwas Frommes war doch noch dran an diesem Zöllner. Allerdings sah das völlig anders aus als bei diesem Geistlichen, der so viele fromme Leistungen zu bieten hatte. Wie sah es aus bei diesem Zöllner? Er stand einfach nur da und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wer diese Geschichte aus meiner Familie zu Hause mal nachlesen möchte, der kann das gerne tun. Sie steht im Neuen Testament der Bibel, im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Auch bekannt als das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Also das ist so der Rahmen für das Thema Buße tun als ein fröhliches Geschäft. Und dazu stellen wir uns zunächst die Frage, wie kommt es bei einem Menschen zur Buße? Lassen Sie uns dazu noch einen Blick auf diesen Pharisäer werfen in diesem Gleichnis von Jesus. In Lukas 18, da wird er mit den Worten zitiert, die sich in etwa so anhören, also ich bin ehrlich, ich bin treu. Ich bin besser als all die anderen. Ich faste, ich gebe regelmäßig. Also auf den ersten Blick hört sich das richtig gut an. Und ich glaube, wenn man das von Herzen tut, dann ist es auch gut. Doch in diesem Gleichnis von Jesus haben wir ja gleichzeitig auch diesen Zöllner vor Augen. Und das soll uns helfen, die Aussagen dieses Pharisäers so ein bisschen richtig einzuordnen, im richtigen Licht zu betrachten. Und dazu möchte ich etwas aus der Weisheitsliteratur zu Hilfe nehmen, aus dem Psalmen. Es ist der erste Psalm und daraus der erste Vers. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also in diesen Worten, da geht es um einen frommen, gottgefälligen Menschen. Für jeden, der schon länger mit Jesus lebt, sind diese Worte ganz gut nachzuvollziehen. Es ist nicht gut, auf den Rat gottloser Menschen zu hören, vor allem in geistlichen Dingen. Es ist nicht gut, auf den Wegen der Menschen zu gehen, die ohne Gott sind. Und es ist auch nicht gut, ihren Wortschatz zu übernehmen. Aber mir kommt es auf die Dynamik an, die in diesem Vers, in diesem Psalm erkennbar ist. Da ist jemand auf dem Weg. Er wandelt. Gut, das drücken wir heute nicht mehr so aus. Und ich würde nur sagen, er geht, er lebt, er wandelt. Doch die Bewegung, sie gerät langsam ins Stocken. Er tritt nur noch auf dem Weg. Und schließlich hat er sich niedergelassen. Womöglich dort, wo er gar nicht sitzen sollte. Und ich unterstelle ihm jetzt mal aus dem weiteren Verlauf dieses Psalms, er hat es gar nicht gemerkt, dass ihm das passiert ist. Und ähnlich könnte es vielleicht bei diesem Pharisäer auch gegangen sein. Vielleicht hat er mit ganz, ganz viel Elan seinen Dienst damals begonnen und sich vorgenommen, ich will nicht werden wie all die anderen. Aber im Lauf der Zeit, wo es nur noch um die Einhaltung von Geboten ging und von Gesetzen und Vorschriften und die Pflege von irgendwelchen frommen Traditionen, da ist ihm der Elan wahrscheinlich abhanden gekommen. Seine Frömmigkeit geriet ins Stocken und er in das Fahrwasser von Hochmut und Selbstüberschätzung. Von Selbstkritik ist ja bei diesem Pharisäer hier überhaupt keine Spur. Reine Selbstgefälligkeit, bei der er der Meinung war, dass alle anderen auf dem falschen Dampfer sind. Nur noch sein Denken, seine Theologie, seine Meinung, seine Erkenntnisse, seine Frömmigkeit richtig gut sind. Alles andere ist falsch. Doch damit hat er sich letztlich dort niedergelassen, wo er nicht sitzen sollte. Bei Hochmut und Stolz. Schauen wir uns den Zöllner etwas näher an. Vielleicht führt er uns ja zur Antwort auf die Frage, wie es beim Menschen eigentlich zur Buße kommen kann. Wir hören bei ihm nur den kurzen Satz, aber dennoch ist alles Wichtige enthalten. Gott sei mir Sünder gnädig. Und stellen Sie sich dieses Bekenntnis nicht zu einfach vor. Ich glaube nicht, dass ihm das so einfach über die Lippen gekommen ist. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Ihrem Chef oder zu irgendjemandem, der über Ihnen was zu sagen hat und sagen zu Ihrem Chef, oh, ich habe die Aufgabe jetzt gerade nicht gut erledigen können, weil ich meine Stärken in strukturierten Aufgaben einfach nicht so habe. Ist einfach eine Schwäche von mir. What? Schwächen? Zugeben? Das gibt's nicht. Wer Schwächen zugibt, fliegt. So ist es in unserer Leistungsgesellschaft heute. Aber anders dieser Zöllner. Er wollte es einfach zugeben. Einfach zugeben, was für ihn auf der Hand lag. Das ist Selbsterkenntnis. Wobei es hier nicht so um einzelne Sünden ging, die man jetzt hätte auch aufzählen können. Die waren sicher auch mit dabei. Aber hinter diesem Wort für Sünde, da steht im griechischen Urtext das Bild eines Bogenschützen. Und dieser visiert mit seinem Bogen ein Ziel an. Und dann schießt er und er verfehlt sein Ziel. Was sagt uns das? Es bedeutet zunächst, Gott hat mit jedem Menschen ein Ziel. Für jeden Menschen einen Plan. Also ich finde das richtig klasse, dass das so ist. Und dieser Plan, der ist wirklich individuell, also auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Und das ist noch viel besser. Und das Ziel ihres Lebens besteht jetzt darin, diesen Plan Gottes für ihr Leben zu erkennen und dann mit Hilfe des Heiligen Geistes in dieser Welt umzusetzen. Wer das nicht tut, der verfehlt das Ziel Gottes und er bleibt ein Sünder. Wobei ich sagen muss, ich spreche hier nicht von Menschen, die mit Jesus leben. Menschen, die mit Jesus leben, die werden Jünger genannt oder Heilige, aber nicht Sünder. Auch dann nicht, wenn sie immer noch sündigen können und es manchmal auch tun. Es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen, damit wir uns selbst sehen, so wie Gott uns sieht. Wir sind in Christus und wenn Gott uns anschaut, wen sieht er dann? Dann sieht er nicht uns, dann sieht er Jesus. Und dadurch können wir Heilige sein. Und nun sagt dieser Zöllner zu Gott, ich habe das Ziel verfehlt, das du mit mir hattest. Ich habe dich nicht als Herrn und König über mein Leben akzeptiert. Ich bin den gottlosen Weg des ganz normalen Menschen gegangen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und damit wären wir bei der Antwort angekommen auf diese Frage, wie kommt es bei einem Menschen eigentlich zur Buße? Durch Demut und Selbsterkenntnis. Das ist es, von dem Jesus in der Bergpredigt spricht, in Matthäus 5, wenn er sagt, glücklich zu preisen ist der, der geistlich arm sind, denn ihm gehört das Himmelreich. Und da spricht Jesus nicht von Leuten, die materiell arm sind oder die im Oberstübchen nicht so ganz bemittelt sind. Nein, im Gegenteil, er spricht einfach von denen, die wirklich ehrlich sind zu sich selbst. Die zu dem stehen, was sie wirklich können. Vor allem im geistlichen Bereich, aber auch zu dem, was sie einfach nicht können. Zu ihren Schwächen. Jesus sagte einmal im Gleichnis vom Weinstock und den Reben in Johannes 15, 5, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich können Sie sich morgens Ihr Gesicht waschen nach dem Aufstehen, wenn Sie den Wasserhahn finden. Und sie können sich auch ihre Kleidung anziehen und irgendwie unfallfrei frühstücken. Sie kommen ganz sicher irgendwie durch den Tag, ganz klar. Aber wenn es um Dinge geht, die wirklichen, auch geistlichen und ewigen Wert haben, dann sind sie, wenn sie ehrlich sind, eigentlich aufgeschmissen. Ohne Jesus keine Chance. Diese Erkenntnis muss durchsickern. Ohne diese Selbsterkenntnis kommt es nicht zur Buße. Und damit gehen wir einen Schritt weiter. Vorausgesetzt, diese Einsicht ist vorhanden, dass entweder das ganze Leben in Schieflage ist, also diesem falschen Plan folgt, oder die eine oder andere Situation nicht im Plan Gottes ist. Dann fragen wir uns, wie sieht dann dieses Bußetun eigentlich in der Praxis aus, wenn es denn mal dazu kommen soll? Adolf Schlatter, ein bedeutender Theologe des 19. Jahrhunderts, der hat mal gesagt, bei der Buße geht es um Wendung des Denkens und Wollens, die vom Bösen löst und dem Willen Gottes gehorsam macht. Das ist noch nicht ganz die Antwort auf unsere Frage, aber es zeigt zumindest schon die Richtung an. Es geht darum, etwas im eigenen Leben, in irgendwelchen Lebenssituationen als falsch, als böse anzuerkennen und dann etwas zu unternehmen, was eine Trennung davon möglich macht und sich danach dem Plan Gottes wieder zuzuwenden. Und damit liegt er ganz auf der Linie eines ebenso bedeutenden Theologen des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Es ist der Theologe und Apostel Paulus. Und ich zitiere mal aus seinem Brief, den er geschrieben hat an die Christen in Rom. In Römer 12, 1 und 2 hat er gesagt, ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich ermahne euch. Hier steht im griechischen Urtext ein Wort, das immer verwendet wird, wenn eine Person motiviert werden soll zu etwas, was hinterher zu einer ganz bestimmten Wirkung führen soll. Die Wirkung hier wäre, die Person soll motiviert werden dazu, sich in die Pläne Gottes einzufügen. Das geht aber nur durch Erneuerung des Sinnes, wie hier ja auch steht. Ich ermahne euch, liebe Brüder. Da sind auch Frauen mit eingeschlossen, denn dieser Begriff, der hier im Urtext steht, das ist ein Begriff, der auch für eine Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen angewandt werden kann. Also hier zum Beispiel die Gemeinde. Man müsste dann sagen, ich ermahne euch, liebe Gemeinde, zum Beispiel. So würden wir übersetzen, aber es ist in den meisten Bibelübersetzungen einfach wörtlich übersetzt. Also keine Diskriminierung an euch, ihr lieben Frauen, auch wenn es so aussieht hier an dieser Stelle. Und wie ermahnt er? Durch die Barmherzigkeit Gottes. Da habe ich mich gefragt, wieso kann er das tun? Wieso kann er hier durch die Barmherzigkeit Gottes ermahnen? Weil er die Barmherzigkeit Gottes in den ersten 11 Kapiteln dieses Briefes entfaltet hat. Man muss also, wenn man Kapitel 12, 1 und 2 liest, am besten die ersten 11 Kapitel auch gelesen haben, sonst weiß man nicht, warum der jetzt da plötzlich draufkommt, uns auf die Barmherzigkeit Gottes hinzuweisen. Also wenn man dann die ersten 11 gelesen hat, dann kommt es nach diesen Kapiteln über die Liebe und Barmherzigkeit Gottes hier quasi zum Showdown. Will sagen, ihr lieben Mitchristen, wenn ihr das mit der Barmherzigkeit Gottes verinnerlicht habt, dann gebt euch Gott und seinen Plänen ganz und gar hin. Aber das geht nicht von jetzt auf gleich. Wir Menschen können da nicht einfach den Hebel umlegen und sagen, Barmherzigkeit Gottes, habe ich verstanden. Also Hingabe, ab sofort. Das geht so nicht. Und das hat Paulus schon gewusst und schreibt deshalb, sondern ändert euch, also in der Elberfelder Übersetzung wird zum Beispiel gesagt, sondern werdet verwandelt, das trifft es etwas besser, durch die Erneuerung eures Sinnes. Mit was beginnt also Buße tun? Mit einer Veränderung, einer Erneuerung des Sinnes, des Denkens, des Verstandes. Und für diese Veränderung steht im griechischen Urtext ein Wort, wird, dass wir im Deutschen, dass wir für einen ganz gewaltigen Vorgang, finde ich, einen gewaltigen Vorgang in der Natur verwenden, nämlich Metamorphose, die Verwandlung von einer Raupe in einen Schmetterling. Für die biologisch Interessierten unter uns, das ist ein sogenannter Monarchfalter. Metamorphose, ein gewaltiger Vorgang biologischer Art. Zunächst verpuppt sich diese Raupe in einen Kokon, von außen nichts mehr sichtbar als nur eine weiße Hülle. Aber in diesem Kokon löst sich die Raupe total auf, bis nichts mehr vorhanden ist außer Biomasse. Das steckt dahinter, wenn Paulus in Epheser 5, Vers 8 sagt, ihr wart früher Finsternis, aber dann seid ihr so durch Jesus in diesen Kokon gekommen, in Jesus, und jetzt seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Finsternis und Licht, das passt nicht zusammen. Wenn sie im Licht bzw. in den Plänen Gottes leben möchten, dann muss sich diese Finsternis in ihrem Leben total auflösen. Das ist es, was Paulus meint, wenn er in 2. Korinther 5, 17 sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, das hat sich aufgelöst, das ist weg. Neues ist geworden, so total ist dieses Werk Jesu. Müssen wir nur glauben und annehmen. Und in unserem Beispiel aus der Natur bedeutet das, wenn sich im Kokon alles aufgelöst hat, dann beginnt der Prozess, an dessen Ende dieser Schmetterling den Kokon aufbrechen muss. Und er muss das tun. Wenn man ihm dabei hilft, dann wird er nachher nicht fliegen können. Er braucht diese Schmerzen, er braucht diesen Kraftakt, um überlebens- und flugfähig zu sein. So ist das angelegt. Also ich habe mir gedacht, wow, was ist das für ein Vergleich, den Paulus hier bringt für diesen Wechsel von der Finsternis zu Gottes wunderbarem Licht, zu diesem neuen Leben in Jesus Christus. Und damit auch der letzte Zweifel daran aufgelöst wird, dass es sich wirklich um einen Prozess handelt, hat er die Worte in Vers 2 im Römerbrief im Präsens geschrieben, also in der Gegenwartsform, in der Verlaufsform der Gegenwart. Das soll anzeigen, hallo, das ist ein Prozess. Ein dauernd anhaltender Prozess. Und das können wir ja auch in diesem Beispiel in der Natur sehen. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber es bleibt nie an keiner Stelle im Prozess einfach stehen. Es geht immer, immer weiter, bis irgendwann dieser Schmetterling dann herauskommt. Also es muss in Bewegung gehalten werden. Lassen Sie uns dazu nochmal dieses Bild strapazieren, das ich vorhin im Psalm 1 gebracht habe. Sie erinnern sich vielleicht, da ist ein Mensch aus dem Tritt gekommen. Er hat sich an einer Stelle niedergelassen, an der er eigentlich nicht sein sollte, weil er dort nicht hingehört. Wie kommt es jetzt bei diesem Menschen zur Buße? Das haben wir gelernt jetzt, durch Demut und Selbsterkenntnis. Dadurch, dass ein Mensch zugeben kann, ich sitze fest in meinem Denken. Ich habe Denkmaßstäbe, die sich nicht mit den Maßstäben dessen vereinbaren lassen, der mich erschaffen hat. Ich habe Werte, die, ja, gesellschaftlich mögen sie vielleicht akzeptiert sein, aber sie stimmen nicht mit den Werten überein, die sich der Schöpfer für seine Menschen ausgedacht hat. Im Denken fängt es an. Und dann folgt meist das, was ich vorhin zitiert habe mit dem Theologen Adolf Schlatter, der gesagt hat, es geht bei der Buße um eine Wendung des Denkens und Wollens, die vom Bösen löst und dem Gehorsam Christi, dem Willen Gottes Gehorsam macht. Das heißt, nicht liegen bleiben, sondern aufstehen. Aufstehen vom bequemen Sofa des Denkens und Handelns, der Denkmuster, vielleicht der eingefahrenen Denkgewohnheiten. Und ich muss losziehen. Nur wohin eigentlich? Das hebräische Wort für Buße nennt sich Teshuva. Besteht aus 5 hebräischen Buchstaben. Wir lesen von rechts nach links. Also umgekehrt wie im Deutschen. Erst ist ein Taf, Jin, Waf, Bet, He, Teshuva. Das Piktogramm dieses ersten Buchstabens, darum ist daneben ein Kreuz, ist im Hebräischen ein Kreuz. Also wenn die Hebräer diesen Buchstaben sehen, Taf, dann haben sie ein Kreuz vor Augen. Und der letzte Buchstabe, der He, das ist der fünfte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und die Zahl 5 steht für Gnade. Also wir haben das Kreuz und wir haben Gnade. Und dazwischen ist Bet, Waf und Shen, das hebräische Wort Schuf, und das heißt zurückkommen oder zurückkehren. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann bedeutet dieses Wort Buße, wegen des Kreuzes Jesu, kehre zurück zur Gnade Gottes. Das war für mich echt erstaunlich. So ein Hallo-Wach-Effekt, dass in diesen hebräischen Buchstaben, die wir gesehen haben, in diesem Wort Gott selbst schon das hineingelegt hat, was die Erklärung dessen ist, was er mit unter Buße versteht. In diesem Wort. Bei der Buße geht es ausschließlich darum, zur Gnade Gottes zurückzukommen. Er hat im Kreuz all seine Güte gezeigt. Und darum können wir dahin, um dort die Gnade Gottes zu finden. Seine Gnade ist die Quelle unserer Kraft und Macht über jede Sünde. Also wenn Sie einen Fehler gemacht haben, wenn Sie gerade mit irgendeiner sündigen Angewohnheit zu kämpfen haben, dann tun Sie Buße, indem Sie sich diesem Kreuz zuwenden, zu Jesus kommen, an sein Kreuz sagen, da bist du Jesus, ich komme zu dir mit dem Kram, der mich gerade beschäftigt, mit dieser blöden Angewohnheit, die ich einfach nicht loswerden kann. Ich komme zu dir. Und wenn Sie zum Kreuz Jesu kommen, dann werden Sie erkennen, da wartet gar keine Strafe auf mich. Weil dort die ganze Strafe Gottes auf den Körper Jesu gelegt wurde. Jesus hat alles getragen. Es bleibt für uns keine Strafe mehr übrig, weil alle Strafe am Kreuz gelandet ist. Das müssen wir verinnerlichen. Manchmal denkt man ja, Sünde, oh, kleine Sünden bestraft Gott gleich, ne? Da gibt es ja diesen Spruch. Kann er gar nicht, auch wenn er allmächtig ist, weil er alle seine Strafe schon weggeschüttet hat. Es ist keine mehr übrig. Das heißt, wenn uns irgendwas passiert, dann werden wir nicht bestraft werden. Sünde ist am Kreuz auf Golgatha bestraft. Und so erhalten wir Gottes unverdiente Gunst, um diese Angewohnheit, diese Schwäche, diesen Fehler zu überwinden. Und auf diese Weise können Sie Buße tun, wenn Sie versagt haben. Also laufen Sie nicht von Gott weg, so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich keine blitzsaubere Weste mehr, jetzt kann ich nicht mehr zu Gott. Nein, laufen Sie zu ihm hin. Er ist die Lösung. Sie können alle Waschmittelwerbung vergessen. Sie können nicht so weiß waschen, wie Gott das macht. Er ist die Antwort. Also zu ihm zurückkommen. In diesem Zusammenhang habe ich mal ein schönes Bild gelesen in einem Buch von Ed Piorek, Titel Nahe am Vaterherz. Und er beschreibt darin diese Szenerie, als Jesus damals zu Beginn seiner Wirkungszeit zu Johannes dem Täufer an den Jordan kommt und sich von Johannes taufen lässt. Und im Anschluss an die Taufe bekommt Jesus die Stimme Gottes zu hören, die zu ihm sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Buße tun ist für Ed Piorek jetzt nun genau das, dass wir an diesen Ort gehen, an dem sie neben Jesus stehen können und diese Worte ganz persönlich für sie hören. Du bist mein geliebtes Kind. Da können sie ihren Namen eintragen. Du bist meine geliebte Petra oder mein Andreas oder Matthias, kann man auch einsetzen. Also jeden Namen. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Das ist für manche ein totaler Paradigmenwechsel, Veränderung des Denkens, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist jetzt nicht nur so ein schnulziges Bild. Das ist Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich habe bisher immer davon geredet jetzt, dass wir Erkenntnis haben müssen, dass es in unserem Denken beginnt, dass was in Bewegung kommen muss, das stimmt alles. Das Wichtigste habe ich bis jetzt ja allerdings verschwiegen. Ich möchte das aufzeigen anhand von zwei Bibelstellen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Das soll auch deutlich machen, Altes und Neues Testament, Gott hat sich überhaupt nicht verändert in dieser Zeit. Gott ist der Unveränderliche. Ich lese zunächst aus dem alttestamentlichen Propheten Hesekiel, 33. Kapitel, Vers 11. Da sagt er: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Da stehen diese Großbuchstaben für Herr. Das heißt, da steht im Urtext das Wort Yahweh, der Gott des Bundes. Das heißt, da hat sich jemanden gebunden. Also, so wahr ich lebe, spreche ich, der Gott, der ich mich gebunden habe an das, was ich sage, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Und dann noch aus dem Brief von Paulus an die Christen in Rom, Römer 2, verachtest du den Reichtum seiner Güte und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich hoffe, dass bei dem einen oder anderen sich spätestens hier an dieser Stelle in seinem Herzen etwas bewegt. Denn diese Worte sind eine der Beweggründe, warum wir Menschen überhaupt Buße tun sollen. Und warum ich heute auch darüber spreche. Ich glaube, dass wir in diesen Worten ganz tief in das Herz Gottes hineinschauen dürfen. Unser Gott ist überhaupt nicht scharf drauf, dass es uns Menschen dreckig geht. Oder dass wir auf falschem Weg gehen, die dann irgendwo ins Unglück führen. Das ist gar nicht sein Anliegen, das will er nicht. So habe ich ihn nicht kennengelernt. Oder dass wir uns vielleicht an Plätzen niederlassen, die auf Dauer schädlich sind. Das will er nicht. Oder dass wir im schlimmsten Fall als Menschen dann einmal vor Gott stehen und merken, Mist, ich habe mich falsch entschieden im Leben gegen Gott. Also in diesen Worten empfindet jemand Schmerz. Das müssen wir auf uns wirken lassen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte dazu bewegen möchte, dich zum Kreuz aufzumachen, um von dort zu Gottes Gnade zu finden? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte dazu bringen möchte, von diesen falschen Plätzen aufzustehen, um an den richtigen zurückzukehren zu Gott? Lassen wir noch mal Martin Luther zu Wort kommen, zum Thema Buße tun. Er schrieb einmal Folgendes in seiner typischen Art: Das ist eine rechte Buße, dass erstlich das Herz vor Gottes Zorn wegen seiner Sünde erschrickt und von Herzen begehrt, derselben loszuwerden. Aber damit ist die Buße nicht vollendet, denn dadurch werden dir deine Sünden nicht vergeben, dass du dir sie lässt leid sein. Das gehört noch dazu, dass du zu dem Herrn Christo laufest und ihn um Vergebung ansuchest. Ja, dass du das Herz und Vertrauen auf ihn habest, er werde dir von Sünden helfen, ohne alles Verdienst, allein aus Gnade. Das ist das rechte Stück, dadurch die Buße ganz wird und wir Vergebung der Sünden erlangen. Also Martin Luther hat etwas Entscheidendes verstanden, auch wenn die Sätze ein bisschen schwierig formuliert sind, aber das ist halt zu seiner Zeit gewesen. Luther hatte verstanden, Gott empfindet ganz tiefen Schmerz, wenn wir nicht auf dem Weg der Gnade Gottes leben. Demnach folgt Buße tun auf dieses Empfinden von Gottes Schmerz, auf unsere Entfernung von ihm. Sie folgt auf das Erspüren der Empfindungen Gottes über eigene Sünde oder darauf, dass man sich am falschen Ort niedergelassen hat, dass sie sich auf Gewohnheiten eingelassen haben, die weder für sie noch für andere gut sind. Oder dass sie versuchen, mit dem Befolgen von Regeln, Geboten, die man vielleicht von Kinderstube an gelernt hat, die Güte Gottes sich irgendwie zu erarbeiten, zu erwirken, anstatt sich einfach auf seine überschwängliche Gnade einzulassen. Welche ihre Gewohnheiten, Denk, Handlungsweisen in die falsche Richtung zeigen, sprechen Sie mit Gott darüber. Er wird es Ihnen zeigen. Es ist ihm ein Anliegen. Er wird es Ihnen zeigen. Er wird Ihnen Erkenntnis schenken. Blicken Sie zum Kreuz Jesu, wo er alles getan hat. Dann wird er Ihnen den Weg zur Gnade Gottes zeigen. Und er wird Ihnen helfen, diesen Schmerz zu empfinden und seine Güte, die Sie zur Buße und Umkehr leiten möchte. Ich hoffe, dass Sie vielleicht heute oder vielleicht auch in den nächsten Tagen eine ganz neue Einstellung finden zu Buße und Umkehr. Ich habe heute nicht alles darüber gesagt, aber ich denke, es war das alles Entscheidende. Wenn Sie von heute nicht viel mit nach Hause nehmen, dann hoffentlich das, dass Buße tun ein fröhlich Geschäft ist. Und das, weil es eben nicht darauf ankommt, sich selbst zu schlagen, traurig zu sein oder irgendwie zähneknirschend durch die Weltgeschichte zu laufen, weil man wieder irgendwas zugeben muss, was nicht so gut gelaufen ist oder was. Nein, darum geht's nicht. Sondern was darum geht, sich einfach von der Stelle, an der man sich gerade befindet, aufzumachen. Auf den Weg nach Hause zum Vater, wie beim verlorenen Sohn. Nach Hause zum Vater, der mit offenen Armen wartet, um einen wieder in die Arme zu schließen und dann sagen zu können, komm her, mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe dir vergeben und ich möchte mit dir wieder auf einem guten Weg weitergehen. Mit diesem Bild vor Augen und diesem Versprechen bitte ich alle, die dies hören können und dies betrifft, gehen Sie nicht weiter auf Ihren eingefahrenen Wegen. Tun Sie es nicht. Halten Sie inne. Fragen Sie sich, bin ich in meinen Beziehungen, bin ich in meinem Leben wirklich auf dem richtigen Weg? Oder habe ich mich vielleicht an Orten niedergelassen, die nicht so gut sind? Nicht so hilfreich? Dort, wo Neid ist? Dort, wo Eifersucht ist? Bitterkeit? Groll? Wo man so hinten rumredet über andere Menschen? Wo man lieblos ist? Und immer denkt, ach, der andere hat doch keine Ahnung, ich weiß Bescheid, wie bei dem Pharisäer, Überheblichkeit und so weiter. Und sollte sich der ein oder andere Weg als eine Sackgasse herausstellen, als etwas, wo man merkt, oh, damit komme ich nicht weiter, dann nichts wie zurück an den Ort, an dem gnädig vergeben wird, am Kreuz Jesu. Da ist immer Vergebung, immer. Im Alten Testament können wir ja lesen, und wenn die Sünde blutrot ist, wird sie schneeweiß werden. Es ist immer immer Vergebung. Gott wartet in seiner Gnade auf sie, um sie liebevoll in den Arm zu nehmen und mit ihnen wieder weiterzugeben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Freude am Buße tun und die ganz praktische Erfahrung, dass es ein fröhlich Geschäft ist. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank, dass am Kreuz nicht Strafe wartet, nicht ein ungeduldiger Gott, der uns dann irgendwie eine ins Genick tritt. Nein, Herr, an deinem Kreuz wartet Liebe, Gnade. Danke, Herr, dass wir mit allem kommen können. Immer wieder zu dir Buße tun als fröhliches Geschäft. Das geht nur, weil du es dazu gemacht hast. Und wir preisen dich dafür. Und wir danken dir dafür, für die Schönheit deiner Liebe und für die Kraft von Buße, die uns verändert, die uns neu macht, weil es was Herrliches ist. Lass uns so in die neue Woche hineingehen, Herr, in diesem Wissen. Bei dir ist Veränderung, bei dir ist Erneuerung, bei dir ist Lösung und Heilung. Danke, Herr, für diesen Segen. Wir ehren dich, loben dich. Preisen dich und beten dich an, aber Vater, in Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam noch ein Lied singen. Allen Stolz, der in